my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein, nein!
Fokus Südwest.
Willkommen zu Fokus Südwest, dem Nachrichten- und Infomagazin Freier Radios aus dem Südwesten mit der Ausgabe vom Freitag, den 17. Januar. Im Studio dafür verantwortlich sind Johanna und Fabian von Radio Dreieckland. Euch erwarten in den folgenden 30 Minuten folgende Themen.
Juristische Niederlage für den Waffenkonzern Heckler & Koch und Streit um Verankerung des Themas Homosexualität im baden-württembergischen Bildungsplan. Doch zunächst zu den Fokus Südwest Nachrichten.
Deutsche Bahn dementiert Zusammenhang zwischen Beschwerde über rassistische Beleidigungen und Entlassung bei der DB Sicherheit. Der Pressesprecher der Deutschen Bahn AG Baden-Württemberg, Martin Schmolke, dementierte gegenüber Radio Dreieckland einen Zusammenhang zwischen der Beschwerde von Aydin und einem weiteren Kollegen über fortdauernde rassistische Beleidigungen und der anschließenden Entlassung der beiden. Sie hatten mehr als 16 Jahre bei der DB Sicherheit gearbeitet. Immer wieder sollen sie rassistischer Diskriminierung von einem deutschen Kollegen ausgesetzt gewesen sein. Sie berichteten von Ausdrücken wie, Zitat, »Hey, ihr Kanacken, man müsste euch erschießen« und »Ihr gehört vergast«. Aufgrund dieser Vorkommnisse schrieben Aydin und sein Kollege im März 2012 einen Beschwerdebrief an ihren Chef. Daraufhin erhielten sie Strafbefehle wegen vermeintlicher Verleumdung. In der ersten Instanz gab der Mitarbeiter, der vermeintlich Opfer der Verleumdung geworden war, zu, dass er gegenüber den beiden teilweise oben genannte Ausdrücke verwende, wenn er sich aufrege. Als auch noch ein Zeuge aussagte, dass der deutsche Mitarbeiter öfter den Hitlergruß verwende, gingen Aydin und sein Kollege von einem Freispruch aus, doch weit gefehlt. Die beiden wurden wegen vermeintlicher Verleumdung zu einer Strafe von 40 Tagessätzen zu je 40 Euro verurteilt. Im Gegensatz zu seinen Kollegen legte Aydin Berufung gegen das Urteil ein. Der zweite Prozesstag ergab, dass der deutsche Arbeitskollege von Aydin rassistische Beleidigungen gegenüber den beiden auch gegenüber dem Teamleiter der DB Sicherheit, Tochter der Deutschen Bahn AG, eingeräumt hatte. Der Prozess wurde daraufhin eingestellt. Die Entlassung allerdings sei aufgrund eines arbeitsrechtlichen Prozesses vollzogen worden und habe überhaupt keinen Zusammenhang mit den gerade geschilderten Vorgängen, so der Bahnpressesprecher gegenüber Radio Dreieckland. Im Gespräch war er sehr bemüht, Sensibilität für das Thema Rassismus und Ausländerfeindlichkeit zu zeigen. Es sei Usus, solchen Vorwürfen nachzugehen. Er verwies auch auf die Kampagne Bahn-Azubis gegen Hass und Gewalt. Und schließlich hob er noch hervor, dass ja bei der Bahn viele unterschiedliche, Zitat, Ethnien oder, Zitat des Bahnpressesprechers, darf man Rassen sagen, arbeiten.
Ordnungsamt ignoriert auch gegenüber Pflegenden den Vorrang der Versammlungsfreiheit. Zum wiederholten Male erweist sich das Freiburger Amt für öffentliche Ordnung als Feind der Versammlungsfreiheit. Diesmal sind die Pflegerinnen und Pfleger, die seit einigen Monaten mit einem monatlichen Flashmob mehr Anerkennung, bessere Arbeitsbedingungen und mehr Zeit für die PatientInnenpflege fordern, betroffen. Etwa 80 Menschen legten sich passend zum Motto und dem Zustand der Pflege auch in Freiburg am Samstag von 16 Uhr bis 16.10 Uhr auf den Boden. Pflege am Boden lässt sich regelmäßig sogar diesen kurzen Flashmob vom Ordnungsamt genehmigen. Die letzten Male protestierten die Pflegenden am Bertholdsbrunnen. Diesmal allerdings mussten sie auf den deutlich weniger zentralen Kartoffelmarkt ausweichen. Dem Amt war der ungestörte Shopping- und Straßenbahnverkehr wieder einmal wichtiger als die Meinungs- und Versammlungsfreiheit der oft unter prekären Bedingungen arbeitenden Pflegerinnen. Und das, obwohl der Flashmob nur lächerliche 10 Minuten dauerte. Letztlich liegt die Verantwortung für die Entscheidung, diese grundlegenden Rechte auch in diesem Fall weitreichend zu beschränken, natürlich wie so oft beim obersten Dienstherrn, dem grünen Oberbürgermeister Dieter Salomon. Gegenüber Radio Dreieckland erklärte ein Organisator des Flashmobs auf die Frage, warum die Pflegenden diesmal auf dem Kartoffelmarkt und nicht auf dem Bertholdsbrunnen protestierten.
Ganz einfach, wir lassen uns das Ganze genehmigen. Es sind angemeldete Aktionen. Wir haben eine Genehmigung vom Ordnungsamt. Bei der letzten Aktion am Bertholdsbrunnen haben wir 50 Leute angemeldet, waren freudig überrascht über die knapp 80, die anwesend waren, haben jetzt einfach 50 bis 100 angemeldet und haben dafür keine Genehmigung gekriegt für den Bertholdsbrunnen.
Heißt, das Ordnungsamt will die Pflegekräfte dann auch verdrängen auf den Kartoffelmarkt, wo nicht so viel Publikumsverkehr ist?
Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, denen geht es einfach um die Sicherheit, zum Beispiel der Straßenbahnführung, dass da keiner auf den Schienen liegt, keiner unter die Räder kommt. Wir hatten noch die Alternative Augustiner, da ist Baustelle, auch nicht besonders attraktiv. Und ansonsten wüsste ich jetzt eigentlich auch keinen besseren Platz als hier den Kartoffelmarkt. Klar, der Bertholdsbrunnen wäre wesentlich aufmerksamkeitsfreundlicher, würde uns mehr Aufmerksamkeit bringen. Aber wie gesagt, wir wollen uns das Ganze genehmigen lassen und das ist halt der Haken da dran.
Energiewende. Schoch gegen IHK-Präsident Auer. Als schädlich kritisierte der energiepolitische Sprecher der Landtagsgrünen, der Emdinger Abgeordnete Alexander Schoch, die Aussagen des IHK-Präsidenten südlicher Oberrhein. Steffen Auer hatte unter Bezug auf seinen Vorgänger Dischinger Photovoltaik in der Sahara oder in Südeuropa und Wind nur offshore für wünschenswert deklariert. Schoch hält dagegen. Zitat: Die Energiewende sichert bisher vor Ort viele Arbeitsplätze und wird bei konsequenter Umsetzung weitere Arbeitsplätze schaffen und die eine innovative Entwicklung in den kleinen und mittelständischen Betrieb fördern. Geradezu innovationsfeindlich sei die IHK-Neujahrsansprache gewesen. Für die IHK stand bisher immer, Innovationen anzuregen und zu ermöglichen und den Markteintritt neuer innovativer Produkte zu unterstützen und die Unternehmen in Umwelt- und Energiethemen zu beraten, um nachhaltiges Wirtschaften in der Region unter Berücksichtigung von Ökologie, Ökonomie und sozialen Aspekten zu fördern, weiß Schoch und erwartet von der IHK ein klares Bekenntnis zu mehr Engagement für die Energiewende und damit ein Mehr an regionaler Wertschöpfung.
Altenpflege ist Frauenarbeit, Fachkräfte fehlen. Aus der Antwort des baden-württembergischen Ministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren auf den Antrag unter anderem der CDU-Landtagsabgeordneten Friedlinde Gohr-Hirsch geht hervor, dass der Frauenanteil in der Altenpflege laut dem letzten Mikrozensus bei sage und schreibe 85% liegt. Von den 75.500 Personen, die offiziell in Baden-Württemberg in der Altenpflege tätig sind, sind zudem 10.800 nicht-deutsche StaatsbürgerInnen. Des Weiteren geht aus der Antwort von SPD-Ministerin Katrin Altpeter hervor, dass im Altenpflegebereich ein akuter Fachkräftemangel herrscht. Auf 100 offene Stellen, die ein Examen voraussetzen, kommen in Baden-Württemberg gerade einmal 25 Erwerbslose. Auf alle Berufe bezogen stünden 100 gemeldete Stellen 243 Erwerbslose gegenüber. 26% der Beschäftigten im Altenpflegebereich sind befristet beschäftigt.
Nazi Rösch aus U-Haft freigelassen. Gartenstraße 19, Anklage fraglich. Der aus der Gruppe um den Kaiserstühler Flying Bombenbastler Robert Englisch stammende Oliver Rösch ist aus der U-Haft entlassen worden. Rösch hatte die wohl von Englisch fabrizierten Sprengmittel gegen eine Anti-Nazi-Demonstration in Dortmund erprobt und bei einer Landtagsabgeordneten ein Knalltrauma verursacht. Gegenüber Radio Dreieckland erklärte der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Freiburg, Oberstaatsanwalt Meyer:
Was sind die Gründe des Gerichts?
Das Amtsgericht Demmendingen hat den Haftbefehl gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Es vertrat die Auffassung, dass mit der Verhängung von Auflagen der Fluchtgefahr entgegengewirkt werden könnte.
Würde es in diesem Verfahren zu einer Anklage hier in Freiburg kommen?
Ich gehe davon aus, dass in der nächsten Zeit, spätestens in den nächsten paar Wochen, eine Anklage zum Schöffengericht erhoben werden wird.
Dankeschön.
Anders scheint es im Verfahren um die Nazi-Gruppe aus dem Dreisamtal zu stehen, die den Anschlag auf die Gartenstraße 19 verübten. Sie wurden zwar wohl in Tatortnähe gesichtet, auch wurde bei ihnen eine gerichtlich veranlasste Hausdurchsuchung durchgeführt. Selbst die Inbrandsetzungsabsicht ist angesichts des mehrfach angeschnittenen Schlauches, der Propangasflasche und aufgetürmten brennbaren Material unabweisbar. Die mutmaßlichen Täter schweigen aber auf anwältlichen Rat, sodass die ursprünglich von vornherein verharmlosende Tätigkeit der Kripo Freiburg eine konkrete Personenzuordnung zu erschweren scheint.
Knapp 2400 Unterschriften fordern Erhalt des KUKA an der PH Freiburg. 2359 Einzelpersonen, Organisationen und Gruppen haben eine Petition zum Erhalt des selbstverwalteten Kulturcafés an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg unterschrieben. Bisher ist der Abriss des Gebäudes für Ende des Jahres geplant. Neben dem selbstverwalteten Café beherbergt es auch die Räume der Studierendenvertretung. Ersatzflächen für die Sozialräume sind bisher nicht in Sicht. In einer Presseerklärung zur Petition fordert der unabhängige Studierendenausschuss USTA der PH Freiburg noch einmal den Erhalt des KUKAs. Der USTA kritisiert, dass das Land Baden-Württemberg mit falschen Studierendenzahlen an der PH rechne, nämlich mit 2.900 statt 4.700 Studierenden, die es tatsächlich seien. Deshalb herrsche an der Pädagogischen Hochschule enormer Flächenmangel. In der Vergangenheit hatte der ASTA gemeinsam mit dem Rektorat vom Land den Neubau von 1.500 Quadratmeter Gebäudefläche gefordert, um die akute Raumknappheit an der Hochschule zu beheben. Gefordert wird nun eine echte Alternative, die auf gleichwertigem Raum Selbstverwaltung ermöglicht. Gleichzeitig spricht sich der USTA gegen eine kommerzielle Nutzung des Bahnhofsgeländes in Freiburg-Littenweiler, auf dem das KUKA steht, aus. Konsum im Zentrum des Campus widerspreche dem Zweck einer Hochschule und störe den Fokus auf unabhängige Bildung. Das Arbeitsgericht Freiburg, Außenstelle Villingen, hat geurteilt. Am Mittwochnachmittag wurde der Klage zweier MitarbeiterInnen des Waffenkonzerns Heckler & Koch mit Sitz in Oberndorf am Neckar stattgegeben. Der Vertriebsbereichsleiter und die SachbearbeiterInnen war zuvor fristlos entlassen worden. Warum? Sie seien verantwortlich für Waffenlieferungen in nicht genehmigte Gebiete, sogenannte Unruheprovinzen. Chiapas, Chihuahua, Guerrero und Jalisco in Mexiko, so der Vorwurf der Geschäftsleitung. Diese will nichts von dem Deal gewusst haben. Die beiden sollten zu Sündenböcken gemacht werden, was nicht gelang. Die fristlose Kündigung war nicht rechtmäßig, so das Urteil von gestern. Gute Nachrichten für den Rüstungsexportkritiker Jürgen Gresslin von der Deutschen Friedensgesellschaft Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen und Autor von Schwarzbuch Waffenhandel, wie Deutschland am Krieg verdient.
Es hat bereits im Dezember letzten Jahres ein Arbeitsgerichtsprozess in Villingen stattgefunden, wo sich Heckler & Koch auf die These gestützt hat, dass die beiden gekündigten Mitarbeiter die Hauptverantwortlichen seien für den illegalen Rüstungsexportdeal mit Mexiko. Dorthin wurden mehr als 9000 Gewehre geliefert und mehr als die Hälfte sind dann in verbotenen Provinzen gelandet, was einen Rechtsbruch darstellt. Jetzt haben die beiden gesagt, nee, wir sind ja hier nur Bauernopfer. Wir werden zu Unrecht vor Gericht gestellt, wurden zu Unrecht entlassen. Und jetzt ist es so, die haben geklagt gegen ihre Entlassung und haben Recht bekommen. Sprich, die Bauernopferstrategie von Heckler & Koch ist grandios gescheitert. Ganz im Gegenteil, jetzt wendet sich der Blick natürlich zu den eigentlichen Verantwortlichen und da landen wir ganz automatisch bei der Geschäftsführung, denn der Fisch stinkt bekanntlich vom Kopf und das ist bei Unternehmen wie Heckler & Koch nicht anders. Wir sind hoch erfreut über dieses Urteil. Wir erwarten jetzt eine schnelle Anklageerhebung seitens der Staatsanwaltschaft Stuttgart gegen die eigentlich Verantwortlichen von Heckler & Koch und da führt die Spur natürlich bis zur Geschäftsführung. Mit anderen Worten, dieses Urteil von heute hat uns einen großen Schritt nach vorne gebracht, ist noch nicht das eigentliche KWKG-Verfahren, also Kriegswaffenkontrollverfahren, aber ein ganz richtiger Schritt auf dem Weg in diese Richtung.
Und wie werden dann die nächsten Schritte aussehen?
Also wir erwarten erstmal, dass es jetzt zur schnellen Anklageerhebung kommt. Wir erwarten, dass die richtigen Leute vor Gericht stehen. Und da handelt es sich nicht um irgendwelche Sachbearbeiter auf der Ebene der Verwaltung, sondern da handelt es sich um die Geschäftsführung, die involviert ist in diesen illegalen Rüstungsexportskandalen. Rechtsabteilung, Vertriebsabteilung und natürlich die Menschen, zumindest die Verantwortlichen in Mexiko, die dafür gesorgt haben, dass die Waffen in die verbotenen Provinzen kamen. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat meine Strafanzeige nun vorliegen seit dem 19. April 2010. Wir sprechen also von fast 4 Jahren. Es ist jetzt wirklich Zeit, dass dieses Verfahren wegen definitiv illegalem Waffenhandel endlich eröffnet wird.
Im Vorgespräch hast du auch gesagt, Heckler & Koch kann eigentlich nur verlieren. Und jetzt wird es für den Konzern wohl so richtig unangenehm.
Also Heckler & Koch ist jetzt in einer Lose-Lose-Situation. Man kann nur sagen, egal was sie machen, sie haben jetzt kaum noch eine Chance rauszukommen. Wir reden nicht von Indizien, wir reden von Beweisen illegalen Waffenhandels. Es ist jetzt nur noch die Frage, wird dieses Verfahren in Stuttgart eröffnet gegen Leute, die eben beteiligt waren oder gegen die Hauptverantwortlichen. Und da setze ich doch sehr drauf, dass die Staatsanwaltschaft Stuttgart, nachdem sie ja 2 Hausdurchsuchungen vorgenommen hat, die Reiseunterlagen in Besitz bekommen hat, wo dann ja ein Geschäftsführer offensichtlich abgezeichnet hat, dass die Mitarbeiter in verbotene Provinzen gehen, um dort die Polizei an Waffen zu schulen, die gar nicht dort sein dürften. Das ist eigentlich eine sehr eindeutige Geschichte und es kann gar nicht anders sein, als dass die Geschäftsführung von Heckler & Koch in Stuttgart im Sommer, das ist eine Prognose, aber eine realistische, im Sommer dann in Stuttgart vor Gericht steht. Die Haftstrafen in diesem Fall bedeuten 2 Jahre aufwärts. Für Menschen, die involviert waren in diesem Fall, kann es sich um Bewährungsstrafen handeln oder 2 Jahren Haft. Aber für Leute, die maßgeblich verantwortlich sind, müssen höhere Haftstrafen getroffen werden.
NTV zitiert in einem Artikel von heute den badischen Konzern aus Oberndorf am Neckar mit, Zitat, Heckler & Koch hält sich an Recht und Gesetz.
Das können Sie gerne sagen, die Realität ist eine andere.
Im Koalitionsvertrag von Schwarz-Rot steht ja, ich zitiere, wir treten für allgemeine und weltweite Abrüstung und Rüstungskontrolle ein. Das heißt auch für bessere Kontrollen von Waffenexporten. Glaubst du daran?
Also das hieße ja, dass man die Strategie, die man bisher hat seitens der Bundesregierung bei Rüstungsexporten erstmal als Förderungsregierung aufzutreten, als Genehmigungsregierung, Waffenexporte selbst in Krisen- und Kriegsgebiete selbst an Staaten, die Krieg führen, zu genehmigen. Wir belieferten ja in den vergangenen Jahren die schlimmsten Diktaturen. Dass das jetzt sich grundlegend ändern soll mit CDU, CSU und SPD, das glaube ich nicht im Mindesten. Der Koalitionsvertrag spricht eine sehr eindeutige Sprache, dass die Kapazitäten im Rüstungsbereich gesichert werden sollen, dass vor allem im Marinebau sogar ausgebaut werden sollen, dass Waffenexporte weiterhin an befreundete Staaten stattfinden sollen. Und ich erwarte von dieser Bundesregierung in dieser Besetzung, falls sie sich nicht grundlegend ändert, nicht nur nichts, sondern eine Fortsetzung der martialischen und folgenschweren Rüstungsexportpolitik für weitere 4 Jahre. Für uns als Kampagneaktion Aufschrei Stopp den Waffenhandel heißt es natürlich, dass wir unsere Aktionen vor den Werkstoren, vor den Rüstungsbetrieben, auf den Zuführgleisen und sonstigen Aktionsorten, vor allem auch vom Bundeskanzleramt, wo ja der Bundessicherheitsrat entscheidet, massiv intensivieren müssen und da der Bevölkerung zeigen müssen, dass wir in großer Breite stehen gegen diesen Waffenhandel.
Eine Niederlage für den Waffenproduzenten Heckler und Koch. Ihr hörtet dazu Jürgen Kresslin von der Deutschen Friedensgesellschaft Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen im Gespräch mit unserer Kollegin Maike.
Die Landesregierung treibt ihr Vorhaben voran, das Thema der Homosexualität fest an Schulen zu verankern. Damit bekommt sie jedoch eine Menge Gegenwind. Eine Petition mit inzwischen knapp 150.000 UnterzeichnerInnen stellt sich gegen die Pläne. Auf der anderen Seite haben in deutlich kürzerer Zeit auch schon mehr als 100.000 Menschen eine Petition für das Vorhaben der Landesregierung unterzeichnet. Radio Dreieckland sprach mit der Vorsitzenden der Landesgeschäftsstelle der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, Doro Moritz, über die Ursachen dieser großen öffentlichen Resonanz zum Thema der Homosexualität an Schulen.
In vielen anderen Bundesländern dieses Thema konsequent verankert, in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel und auch in Bremen, in Hamburg. Es ist ein Thema, das in den Bildungsplänen sein muss und die Aufregung ist sehr überraschend für mich.
Vor allem werden ja auch kritische Stimmen laut, also eine Petition gegen das Vorhaben haben schon mehr als 140.000 Menschen unterzeichnet. Wie erklären Sie sich das?
Ja, im Grunde gibt es da vermutlich 2 Erklärungen. Einerseits unterstelle ich einem Teil der Unterzeichner tatsächlich, dass sie gegenüber Menschen, die nicht heterosexuell sind, nicht unvoreingenommen sind und dieses Anderssein nicht tolerieren und nicht akzeptieren. Und ein anderer Teil, überschneidet sich auch, kommt aus einer sehr pietistischen Ecke, die Liebe nur zwischen Mann und Frau akzeptiert und insofern tatsächlich diese Toleranz auch nicht in dem Maß aufbringen will, wie dies gesellschaftlich, rechtlich notwendig ist. Und dann gibt es natürlich auch viele Missverständnisse über das, was angeblich jetzt in dem Bildungsplan drinsteht. Da steckt für mich so eine Vorstellung drin, dass man durch das Befassen mit Homosexualität eventuell selbst lesbisch oder schwul werden könnte. Und das ist ja wirklich völlig daneben.
Sie sagten ja bereits, dass in anderen Bundesländern auch derartige Planungen sind.
Nicht Planungen, sondern dort ist dies seit Jahren in den Bildungsplänen drin und zwar ohne Aufregung.
Okay, ja. Also da gibt es dann ja auch teilweise bei den Medien so Mutmaßungen, dass es in Baden-Württemberg dann doch noch an der vielleicht etwas teilweise konservativen Einstellung liegt.
Das ist ganz sicher so. Und wenn man bedenkt, dass wir ein allgemeines Gleichbehandlungsgesetz haben, in dem sehr klar drinsteht, dass niemand wegen seiner sexuellen Identität benachteiligt werden darf und sicherlich niemand bestreitet, dass Homosexualität in unserer Gesellschaft nicht vorurteilsfrei wahrgenommen wird, dann ist es Aufgabe von Schule, Schülerinnen und Schülern zu erziehen in dem Sinne, dass sie in dieser Gesellschaft als tolerante, informierte Menschen leben können. Und vor allem geht es auch darum, dass die, das sind eben dann die Jugendlichen, die in ihrer Pubertät wahrnehmen an sich, dass sie anders sind als die anderen, dass die dadurch, dass sie dies dann auch offen zeigen dürfen und sich nicht als falsch oder krank oder was weiß ich was fühlen müssen, ein Selbstbild aufbauen können, das positiv ist und sie sich nicht selbst dann auch in ihrer Entwicklung im Weg stehen müssen, weil sie wissen, ich werde als falsch oder irgendwie wahrgenommen.
Der Plan sieht ja auch vor, das Thema der Sexualität aus dem Fach der Biologie ins Ethikfach zu verlagern. Wie sehen Sie denn diesen Wandel, also Sexualität dann ja mehr als sozial konstruiert, denn biologisch determiniert zu betrachten und das an Schulen so zu behandeln?
Nicht konstruiert, sondern es ist einfach so und es soll ja nicht als Thema in einem einzelnen Fach zugeordnet werden, sondern in allen Fächern, in denen dies möglich ist, soll der gesellschaftlichen Realität Rechnung getragen werden, indem zum Beispiel auch in dem Fach, in dem dann zum Beispiel Familie behandelt wird, auch dargestellt wird, dass Familien nicht immer aus Mann und Frau und Kindern bestehen, sondern dass es auch zwei Männer oder zwei Frauen sein können und dass einfach über alle Fächer weg die Haltung im Unterricht da ist, dass Anderssein nicht nur in sexueller Hinsicht nichts ist, was zu Ausgrenzung führen darf, sondern dass jeder und jede in unserer Gesellschaft so sein kann und so leben kann, wie sie möchte und empfindet, selbstverständlich im Rahmen der Regeln, die für alle gelten. Aber das gilt für heterosexuelle Menschen genauso wie für andere.
Die GW ist ja Kampagnenpartnerin der Petition gegen die Petition gegen den Plan der Landesregierung. Denken Sie, dass diese Petition, die jetzt auch schon in wenigen Tagen mehr als 100.000 Unterzeichnerinnen hat, etwas bewirken kann?
Ich gehe davon aus, dass sie gar nicht unbedingt etwas bewirken muss. Die Vorgespräche und die Arbeiten, die derzeit in Baden-Württemberg am Bildungsplan stattfinden, gehen weiter und die Landesregierung, sowohl Kultusminister Stoch als auch Ministerpräsident Kretschmann, haben sich sehr klar zum Thema sexuelle Vielfalt positioniert. Es steht als Auftrag sehr klar im Koalitionsvertrag der grün-roten Landesregierung und wir wollen die Landesregierung darin bestärken, dass sie diesen Kurs weitergeht. Es liegen erste Arbeitspapiere zum Bildungsplan vor. An diesen wird weitergearbeitet und dann wird es in den Bildungsplänen ab 2015 dann tatsächlich eine bewusste Wahrnehmung von Anderssein in der Schule geben bzw. gestärkt werden. Und das ist die Absicht unserer Petition, die Landesregierung zu bestärken auf einem Weg, von dem sie ja gar nicht beabsichtigt abzuweichen. Und das ist richtig. Gut finde ich, dass die gesellschaftliche Diskussion durch diese Petition befördert wird. Denn genau die Position gegen den Bildungsplan zeigt ja, dass großer gesellschaftlicher Diskussionsbedarf besteht.
Die Verankerung des Themas Homosexualität in den baden-württembergischen Lehrplänen, Petitionen dagegen und Gegenpetition gegen die Gegenpetition. Ihr hörtet ein Interview unseres Kollegen Felix mit Doro Moritz von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft.
Soweit Fokus Südwest mit der Ausgabe vom Freitag, den 17. Januar, verantwortlich dafür Johanna und Fabian von Radio Dreieckland.